ARD Sounds.
Ja, es ist im Prinzip genauso wie Fernsehen hier. Esther, ja, ne? Wir haben Kameras, wir haben Licht, wir haben Bildschirme, aber wir können sitzen. Das ist der Unterschied zur Sportschau im Fernsehen.
Ja, vor allen Dingen bequem können wir sitzen. Das finde ich sehr gut.
Locker hier sitzen und keine Termine. Das ist das Motto heute im Sportschau-Bundesliga-Update. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir unterbrechen das laufende Internet für diesen Podcast, um ein bisschen über die Bundesliga und andere Themen zu quatschen. Und an meiner Seite ist heute Sportschau-Moderatorin Esther Sedlacek.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Mein Name ist Tobi Schäfer. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Du stehst ja auf unserer 55er-Liste für diesen Podcast.
Es gibt eine, was heißt denn die 55er-Liste?
Du kennst die 55er-Liste.
Ganz schön lange Liste.
Das ist doch diese Liste von Julian Nagelsmann mit allen potenziellen WM-Kandidaten, die er ja aber angeblich gar nicht kennt, wie er jetzt im Sportstudio zugegeben hat.
Mhm, ja.
Das spreche ich natürlich aus einem besonderen Grund an, denn Manuel Neuer wird nachher ein Thema bei uns sein. Wir wollen aber auch über die Bundesliga und im Prinzip ein bisschen über Fußball quatschen. Wie ist denn das bei dir eigentlich privat, wenn du irgendwo mit Freunden zusammensitzt und die wollen über Fußball reden? Machst du das dann super gerne oder rollst du da mit den Augen und sagst, ich würde lieber über Netflix-Serien sprechen?
Naja, das Schöne ist ja, dass man seine Leidenschaft oder in meinem Fall seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Das heißt also, dass ich auch privat sehr gerne darüber spreche und dass es natürlich auch häufig so ist, auch gerade wenn du dann in einer größeren Runde Menschen neu kennenlernst, die dich dann auch kennen und in deiner Funktion, dass sie dann auch gerne mit dir darüber sprechen wollen. Aber jetzt ganz, ganz privat, ja, ich schaue mit meinem Mann auch sehr gerne Fußballspieler, aber das ist wirklich nicht unser Nummer-1-Thema. Also da haben wir wirklich andere Themen und es ist dann auch ganz schön, wenn man mal abschalten kann. Aber grundsätzlich unterhalte ich mich gerne darüber.
Und wenn dann irgendwelche Leute in der Runde sitzen, die dich dann kennenlernen, was ist die nervigste Frage, die du dann immer so gestellt bekommst?
Naja, es geht immer tendenziell immer noch so ein bisschen dahin, wie ist denn das als Frau?
Wirklich?
Ja, es wird weniger. Ich hatte aber auch letztens ein Interview, das fand ich ganz erstaunlich, in Bezug auf die WM. Da fing das Interview auch so an. Dann waren das so die ersten drei Fragen. Und da muss ich dann mittlerweile ganz ehrlich sagen, naja gut, also es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man das Thema dann auch nicht mehr zu diesem Thema macht. Dann wird es auch eher nicht mehr so groß. Und ich finde, es sollte auch nicht mehr dieses große Thema sein. Aber so in ein Interview einzusteigen, da dachte ich, okay, alles klar, mal gucken, was du dir jetzt vorgenommen hast.
Ist ja entsetzlich, dass das dann immer noch kommt.
Ja, also es ist halt auch so eine alte Kamelle. Ich weiß auch gar nicht, was du da Neues noch für bekommen willst an Antworten, ja, weil es ist eigentlich auch alles zu diesem Thema gesagt.
Ja. Ich hätte gedacht, die Leute fragen dich zum Beispiel auch immer, wie ist denn der Bastian Schweinsteiger eigentlich privat?
So. Naja, da geht es tatsächlich dann auch immer so ein bisschen in die Richtung, wer ist denn der Coolste, wer ist denn, wer war denn so richtig unfreundlich und so weiter. Also das kommt dann auch und auch sicherlich in Bezug auf Basti und ist der cool, ist der lustig und so weiter. Also ja, da wollen die natürlich auch dann so ein bisschen hinter die Kulissen schauen.
Ja, apropos hinter den Kulissen. Wir sind jetzt am Sonntagmittag nach dem letzten Bundesligaspieltag. Du hast am Samstagabend die Sportschau gemacht mit den letzten 9 Spielen der Bundesliga-Saison. Nimm uns doch da auch mal kurz mit hinter die Kulissen. Wie verläuft denn dann so ein Samstagnachmittag? Guckt ihr das alle zusammen, bis es dann irgendwann um 18 Uhr in die Sendung geht oder wie ist es?
Also dieser Samstag, dieser letzte Samstag in der Saison, dieser letzte Bundesligaspieltag läuft grundsätzlich ganz anders ab als alle anderen Samstage, die man sonst in der Liga hat, beziehungsweise in der Saison. Und es ist schon, man merkt die Aufregung, man merkt die Anspannung bei jedem Einzelnen, weil du kannst ja planen, was du willst. Da werden ja dann auch mal Konferenzen geplant oder eben nur Einzelspiele. In unserem Fall gestern war das eben auch die Champions League Konferenz und die Abstiegskonferenz. Und da musst du halt schauen, aber macht das auch Sinn, die so zu gestalten? Also es kann sich einfach vom Ablaufplan immer ganz viel ändern. Dann je nachdem, wie die Spiele auch ausgehen, weil wir haben sie ja dann bis Sendebeginn auch schon geschaut. Wir fangen auch eine halbe Stunde früher an, das wiegt jetzt nicht so schwer, aber grundsätzlich sind viel, viel mehr Menschen da und es müssen wesentlich mehr Entscheidungen getroffen werden und es ist halt alles auch sehr spontan. Mhm. Sonst stehen die Entscheidungen und die Abläufe, auch da kann sich immer was ändern, weil man natürlich auch auf aktuelle Ereignisse reagiert, aber grundsätzlich steht da der Sendeplan, der ist vorbereitet und dann ist es selten so, dass man sagt, okay, wir müssen hier jetzt nochmal was verschieben und das ist halt an diesem Samstag, an diesem letzten Bundesligaspieltag genauso wie auch in der zweiten Liga einfach was ganz anderes und ja, man merkt es einfach bei jedem, es kitzelt halt nochmal mehr und das war auch vorher schon so, wenn ich auch live in den Stadien war, das ist eine ganz besondere Stimmung, dieser letzte Bundesligaspieltag oder dieser letzte Spieltag generell.
Ja, wobei jetzt dann gestern in der Bundesliga das ganz große Konferenzdrama natürlich ausgeblieben ist. Genau. Also das war schon mal spektakulärer. Und deswegen sprechen wir mal zuerst über das, warum so eine Bundesliga-Saison überhaupt stattfindet, nämlich um einen deutschen Meister herauszufinden. Das ist der FC Bayern München. Da gab es nach dem 5:1 gegen Köln dann gestern die Ehrungen. Da wurde erstmal Harry Kane auch zum Torschützenkönig nochmal geehrt. 36 Tore hat er gemacht. Es gab die Torjägerkanone Michael Michael Olise wurde zum Spieler der Saison gekürt und eben die 35. Meisterschaft gefeiert. Manuel Neuer hat Leon Goretzka die Schale überlassen. Er war in Gönnerlaune, kann man schon mal machen. Er weiß, was sich gehört. Aber eine Sache, die gönnt ja niemandem, und zwar das DFB-Tor bei großen Turnieren. Und das war eben das große Thema gestern dann rund um dieses Bayern-Spiel. Es ploppt das Gerücht auf, oder es geht das Gerücht um, dass Manuel Neuer zurückkehrt in die deutsche Nationalmannschaft. Das ist bisher tatsächlich nur ein Medienbericht. Am Samstagabend war Julian Nagelsmann im aktuellen Sportstudio im ZDF und hat das auch nicht bestätigt und hat es nicht dementiert, sondern es wird jetzt weiter spekuliert. Wie unnötig ist diese Debatte darüber, egal ob Neuer jetzt mitfährt oder nicht?
Naja, ist sie unnötig oder ist sie nötig? Sie wird ja geführt, weil es viele verschiedene Meinungen gibt, ob er jetzt mitfahren sollte oder aber nicht. Dass man jetzt sagt, dass er niemand anderem das DFB-Tor gönnt, würde ich so jetzt nicht sagen. Aber ich habe ja auch immer noch diesen Satz im Ohr, dass eben auch nach Leistung aufgestellt wird. Manuel Neuer hat eine gute Saison gespielt, hat in der Champions League gut gespielt. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, gehört er dann nicht auch ins DFB-Tor? Es ist natürlich immer eine andere Diskussion, wenn ja eigentlich jemand schon zurückgetreten ist. Und wenn es da offenbar, und das war ja der Stand vor dieser ganzen Diskussion, bevor es hieß, er sei in diesem vorläufigen Kader, auch der Stand bei Julian Nagelsmann. Er ist zurückgetreten und das aus eigener Motivation. Und dann muss man jetzt halt mit denen planen, die da sind. Ist diese Diskussion unnötig, um nochmal auf die Frage zurückzukommen? Ich finde, sie muss geführt werden. Ich finde, man muss auch darüber nachdenken, wenn er die Bereitschaft zeigt, zu diesem WM-Turnier mitfahren zu wollen. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es halt auch eine riesen Herausforderung, das menschlich jetzt gut zu führen. Weil Oliver Baumann, ja, der sich da jetzt bewährt hat, ja, der dieses große Ereignis vor Augen hat, der steht jetzt halt da wie ein Trottel.
Ja? Total.
Und ja. Das tut mir aus menschlicher Sicht total leid, weil egal, ob Julian Nagelsmann mit Manuel Neuer gesprochen hat oder nicht, ob Manuel Neuer bereit wäre mitzufahren oder nicht, Oliver Baumann gerät ja komplett in den Hintergrund und es wird überhaupt nicht mehr darüber geredet, was er jetzt eigentlich geleistet hat. Und dass man ihm ja auch durchaus dafür dankbar sein kann, dass wir es zur WM geschafft haben. Ja, und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, da wird's für mich dann schwierig. Und auf der anderen Seite sind wir eben an dem Punkt, dass wir sagen, wir wollen alle eine erfolgreiche WM spielen. Also wollen wir auf jeder Position die besten Spieler haben. Und sollte dann aus den Gründen Manuel Neuer nicht im Tor stehen.
Aber die Diskussion ist doch jetzt nur nochmal hochgekommen, weil Neuer in den Champions League Spielen nochmal ein paar herausragende Leistungen gezeigt hat. Mhm. Aber nicht nur, ne? Er war auch in manchen Situationen nicht so souverän.
Genau, absolut.
Dazu kommt, er ist ja jetzt auch verletzt. Seine Wade zwickt ja. Und da heißt es jetzt vom FC Bayern, er muss jetzt erstmal ein bisschen kürzer treten. Möglicherweise erledigt sich dadurch sowieso alles, wenn es jetzt eine ernsthaftere Verletzung ist. Aktuell klingt es so, vielleicht kann er das Pokalfinale nicht spielen, aber die WM scheint jetzt noch nicht gefährdet, wenn er denn dabei sein sollte. Aber du sprichst Oliver Baumann an und Julian Nagelsmann hat ja gesagt, er will erstmal mit allen Spielern sprechen. Nagelsmann muss doch aber, als er mitbekommen hat, dieses Gerücht geht durch die Presse, muss er doch sofort erstmal die Spieler auch anrufen und sagen, Leute, passt mal auf, hier kocht gerade was hoch, so und so will ich's machen. Da kann doch nicht ein Oliver Baumann, war dann im Interview gestern nach dem Spiel und wusste auch von nichts und wie du sagst, er stand dann da wie so ein Trottel, ist jetzt ein blödes Wort, er kann ja zu nichts was, aber der ist jetzt echt, glaube ich, richtig lost.
Ich verstehe das. Kommunikation ist das A und O. Wir stecken alle nicht in diesen ganzen Wegen drin, die da gegangen werden oder auch nicht gegangen werden, ja, und aus meiner Sicht sehe ich es genauso wie du. Du musst alle beteiligten Spieler anrufen, du müsstest eigentlich auch mal mit Manuel Neuer darüber sprechen, dass er in diesem vorläufigen Kader sein könnte, wenn er denn bereit wäre. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass dieses Gespräch nicht stattgefunden hat, weil wenn er wirklich, ja, und das werden wir ja dann am Donnerstag sehen, wenn er wirklich auf dieser Liste stehen sollte, dann gehe ich eigentlich schwer davon aus, dass sie auch darüber gesprochen haben, ja, und auch das kristallisiert sich ja nicht so ganz raus, ob es da dieses Gespräch nun schon gegeben hat oder nicht. Eigentlich ist es schon eine Wahnsinnsdiskussion, die wir hier führen, ja, weil wir überhaupt keine Belege dafür haben, was überhaupt los ist, und auch Julian Nagelsmann hat sich ja gestern nicht klar dazu geäußert. Ja? Und insofern tut es mir in allererster Linie für Oliver Baumann leid, der, wie du sagst, komplett verloren ist und dadurch natürlich irgendwie auch wie ein Trottel dasteht. Weil stell dir mal vor, du gehst in ein Interview rein, ja, und dann sagt dir jemand, ach, hast du noch nicht gehört, wir haben jetzt jemand anderen für dich. Also heißt es zumindest, dass das Gerücht, du wurdest aber weder von deinem Vorgesetzten angerufen, noch hast du irgendeine Ahnung, ob da irgendwas dran sein könnte über irgendwelche anderen Wege. Und dann stehst du da und musst dich dazu äußern. Dann fühlst du dich wie der letzte Trottel.
Total. Und für ihn wird es jetzt in jedem Fall eine schwierige WM. Sollte er als Nummer 1 in die WM gehen, dann darf er sich eigentlich keinen Fehler erlauben, weil dann hast du nach jedem Fehler bei der WM sofort wieder die Diskussion, na, hätten wir dann doch lieber mal den Neuer mitgenommen. Wenn er aber mitfährt als Nummer 3, ist es natürlich auch eine WM, wo er sich denkt, na toll, jetzt setze ich als Nummer 3 oder Nummer 2, weiß ich jetzt nicht genau, wie dann die Pläne sind. Er wird natürlich dann nicht gar nicht mitfahren, das wäre jetzt beleidigte Leberwurst, ne? Das geht ja dann schon auch darum, da irgendwie dann auch Teamgeist zu zeigen, aber man hat jetzt Oliver Baumann schon ganz schön den Sommer versaut, finde ich.
Naja, also ich finde dahin hingehend schätze ich Oliver Baumann, ohne ihn wirklich gut zu kennen, schon so ein, dass er absolut bereit wäre, das für das Team zu tun und sich auf die Bank zu setzen, wenn die Entscheidung wirklich so ausfallen sollte, dass Manuel Neuer fit ist, sich auch dazu bereit erklärt, diese WM zu machen, zu spielen, also quasi nochmal zurückzutreten von seinem Rücktritt, dann bin ich mir sicher, dass er da ja jegliches Ego zurückstellt und sagt, hey, ich mache das hier fürs Team. Ich will, dass wir alle gemeinsam eine erfolgreiche WM spielen. Aber selbst wenn er im Tor stünde und die Nummer 1 wäre, dann wäre der Druck so oder so immens, weil es ist die erste Weltmeisterschaft nach Manuel Neuer, also ohne Manuel Neuer. Also all eyes on him anyway.
Ne? Ja, die letzten Weltmeisterschaften mit Manuel Neuer waren jetzt aber auch nicht sehr erfolgreich.
Nein, aber trotzdem tritt er in große Fußstapfen. Und ich würde diese unerfolgreichen Weltmeisterschaften auch nicht unbedingt auf Manuel Neuer schieben. Also da reden wir ja von einer gesamten Teamleistung. Aber Manuel Neuer hat das Torwartspiel in Deutschland einfach geprägt. Und auch die letzten Europameisterschaften und Weltmeisterschaften war er dabei. Und er hat auch gut gehalten. Also wir müssen ja nicht darüber reden, dass Manuel Neuer einfach der beste deutsche Torwart ist, den wir die letzten 10 oder mehr Jahre hatten. Ja, also insofern, er tritt in große Fußstapfen, unabhängig davon, wie eine Weltmeisterschaft jetzt wieder ausgeht oder die letzten Male ausgegangen ist. Aber er ist der Neue, der Erste, der nach Manuel Neuer kommt. Das bedeutet, die Erwartungshaltung und dieser Druck, den er wahrscheinlich verspürt, der wird eh immens sein. Ich meine, er ist auch das erste Mal in der Rolle, dass er sich ja auch beweisen muss als neue Nummer 1. Also da müssen wir nicht darüber reden, wie die letzten Weltmeisterschaften oder von mir aus auch Europameisterschaften ausgegangen
sind. Nein, es geht auch, glaube ich, gar nicht darum, Manuel Neuer irgendeine Qualität abzusprechen. Er ist, wie gesagt, schon 40, bisschen verletzungsanfällig. Das sollte man schon berücksichtigen. Ja, niemand braucht einen Manuel Neuer, der sich im ersten Gruppenspiel verletzt und ausfällt. Das wäre Schwachsinn. Es geht, glaube ich, einfach jetzt um die Art der Kommunikation, wie das Ganze jetzt abläuft. Da hat ja Nagelsmann hin und wieder schon mal auch ein bisschen unglücklich agiert und das ist für die Presse immer ein gefundenes Fressen. Da macht man vielleicht auch ein bisschen zu viel draus, aber es ist eben einfach jetzt gerade ein großes Thema.
Es ist ein sensibles Thema. Torwartposition ist immer ein sensibles Thema und insofern wird jetzt diese Debatte natürlich auch hitzig geführt. Ich denke schon, dass man da hätte klarer agieren können, auch gerade gestern, wo das alles so hochgepoppt ist, im besten Fall auch vorher schon, um da auch ein Stoppschild hinzustellen und zu sagen, okay, gut, jetzt, das lassen wir jetzt mal so, so und so, das ist das, das und das ist jetzt gerade Phase. Und so wird halt wild weiter spekuliert, weil im Prinzip keiner irgendwie eine klare Aussage getroffen hat.
Dann machen wir jetzt auch mal das Stoppschild. Wir können es jetzt auch nicht entscheiden. Warten mal ab, wie dann am Donnerstag der Kader aussieht. Aber vielleicht deine drei Torhüter für die WM, wen würdest du mitnehmen?
Oliver Baumann auf jeden Fall, weil er es verdient hat. Manuel Neuer werden wir sehen, wenn er rechtzeitig fit wird, dann, und das ist ja übrigens auch noch die nächste Frage, wie sieht's denn aus? Würde der sich eigentlich auch auf die Bank setzen? Gäbe es eigentlich auch dieses Szenario?
Ich glaube, darum geht es nicht. Also wenn er mitfährt, dann als die Eins.
Das ist halt das, ja, sicherlich, aber gut, wenn er, ja, also. Ja, gute Frage. Oliver Baumann oder Manuel Neuer, ist es für mich eher diese Diskussion, wer von beiden fährt mit? Und ja, aber weiß ich nicht. Würdest du das so komplett ausschließen, dass er sich auch auf die Bank setzen würde?
Ja, ich glaube, das wäre auch dann, also warum nimmst du Manuel Neuer als Backup-Torwart mit? Mhm.
Weil du vielleicht auch glaubst, dass es für die Dynamik nicht gut wäre?
Da weiß ich jetzt nicht, wie Manuel Neuer als Backup-Torwart agiert. Ich meine, wir hatten dieses Thema ja schon mal damals ganz weit zurück mit Oliver Kahn und Jens Lehmann. Da hat man sich auch überlegt, oh, ist es dann so gut, Oliver Kahn als Nummer 2 mitzunehmen? Stänkert der nicht ein bisschen viel rum? Ich glaube, dass es schon andere Typen sind, Neuer und Kahn. Aber also darum geht es mit Sicherheit nicht. Mhm. Also Neuer, wenn, dann Nummer 1 oder gar nicht. Mhm. Aber gut, wir entscheiden das nicht, sondern das macht dann Julian Nagelsmann und es bleibt spannend bis Donnerstag. Wir sind auch ein bisschen abgeschweift, wollen vielleicht auch nochmal kurz zurückkehren zum FC Bayern, verdienter deutscher Meister, da müssen wir nicht drüber reden. Es war dann aber jetzt nicht die Saison, die man sich erhofft hatte, weil man eben die Champions League nicht gewonnen hat. Das ist eben das große Ziel. Was braucht der FC Bayern, um dieses Ziel zu erreichen in der kommenden Saison? Was muss man ändern?
Ich finde, dass der FC Bayern, und das ist ja eigentlich auch schon schwachsinnig, das über den FC Bayern zu sagen, aber entwicklungstechnisch auf einem richtig guten Weg ist. Ja, also ich finde, was Kompany da jetzt auch in zwei Spielzeiten gemacht hat, wie er die Spieler weiterentwickelt hat, wie er seine Ansprache offensichtlich auch ist, ja, und der Umgang mit den Spielern, das ist schon großartig. Einfach so weitermachen wie bisher, weil ich finde, dass die Entwicklung bei den Bayern stetig vorangeht. Und das hat ja diese Saison auch wieder gezeigt im Vergleich zur vorangegangenen. Auch da haben sie sich ja wieder weiterentwickelt. Und insofern finde ich jetzt gar nicht, dass sie irgendwas anders machen müssen, sondern dass sie ihren Weg einfach genauso weitergehen müssen. Hm. Und auch das, was sie in der Champions League gezeigt haben, das ist, also ich hatte sehr, sehr viel Spaß an den Bayern in dieser Saison. Diesen Meistertitel haben sie verdient. Ich glaube auch, dass das Spiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart eine klare Sache werden wird. Und,
meinst du?
Ja, glaube ich schon. Also ich denke nicht, dass sie...
Kommt drauf an, ob Neuer spielt.
Also insofern stetig den Weg weitergehen und so lange wie möglich an Kompany festhalten. Also
ja, also ich sehe das ähnlich. Man muss gar nicht viel ändern. Natürlich wird es ein paar Veränderungen im Kader geben, aber keine erdrutschartigen. Und ich glaube, viel wichtiger ist diese Erfahrung der Niederlage jetzt in der Champions League. Daraus sind ja häufig schon dann große Siege entstanden. Mhm. Auch der FC Bayern hat häufig schon erstmal eine Niederlage verkraften müssen, um dann daraus mit neuer Stärke zu erwachsen und in der nächsten Saison wieder anzugreifen. Von ganz oben nach ganz unten gucken wir jetzt mal auf eine Entscheidung, die dann tatsächlich nur am letzten Spieltag gefallen ist. Im Abstiegskampf war ja eine super spannende Konstellation unten im Tabellenkeller. Die letzten drei Teams sind punktgleich in den letzten Spieltag gegangen. Aber dann war es irgendwie doch relativ schnell klar, wie es ausgeht. Wolfsburg gewinnt beim FC St. Pauli und spielt jetzt dann Relegation. Heidenheim verliert zu Hause gegen Mainz und steigt mit St. Pauli in die zweite Liga ab. Ich glaube, es ist dann tatsächlich letztendlich genauso gekommen, wie es sich die letzten Wochen schon angedeutet hatte. Wolfsburg dann doch vom Kader am stärksten von diesen drei Mannschaften da unten, St. Pauli mit dem wenigsten Momentum und am Ende dann auch ein verdienter Absteiger, oder?
Man muss es leider so sagen, sie haben jetzt auf den letzten Metern, wobei wir da auch nicht mehr unbedingt von den letzten Metern sprechen, ich glaube es waren 10 Spiele ohne Sieg jetzt mit gestern.
Ich also gucke nach, ich habe es mir nämlich aufgeschrieben.
Einige.
Es waren 10 Spiele,
ohne Sieg. Dann ist es einfach so, dass du dann halt runtergehen musst. Ja? Ich meine, dass sie um den Klassenerhalt spielen, das war von vornherein klar und da musst du halt auch abliefern, ja, zwischendurch zumindest mal. Von mir aus nicht kontinuierlich, aber wenn du eben 10 Spiele in Folge nicht gewinnst, dann ist das irgendwie auch die logische Konsequenz, auch wenn es natürlich mit 3 Mannschaften da unten, die punktgleich waren, wahnsinnig spannend war. Und der VfL Wolfsburg, was soll man sagen? Also ich meine, wenn du dir diesen Kaderwert anschaust, der, ich glaube, über 200, vielleicht auch knapp 250 irgendwie in dem Dreh. Ich habe es jetzt vor kurzem erst gelesen, auch in der Vorbereitung auf die Spiele. Oder 230 waren es. 230 Millionen, ja, ist dieser Kader wert. Wenn du das mal mit Heidenheim vergleichst, die um die 50, 60 Millionen wert ist, ja, wert sind, dann ist das natürlich einfach ein Riesenunterschied. Und die Kaderqualität ist auch ein Riesenunterschied. Deswegen habe ich beispielsweise vor Heidenheim den allergrößten Respekt, was die jetzt auch zum Schluss, und da wären wir wieder bei diesem Momentum, ja, abgeliefert haben gegen die Bayern, zum Beispiel. Spiel, also gegen einen richtig schweren Gegner, dann denke ich mir, ey, Hut ab, was ihr da an Moral gezeigt habt. Und jetzt eben auf diesen letzten Metern, wo der Druck einfach so massiv groß ist, da einfach nochmal so viel rauszuhauen, jetzt hat es am Ende nicht gereicht, da kann ich nur den Hut vorziehen. Allein, dass dieser, wir sind jetzt bei einem anderen Verein, ja, aber allein, dass dieser Verein 3 Jahre in der Bundesliga überstanden hat, mit den Mitteln, ja, die er hat. Also ich finde das Wahnsinn. Und dann denkst du dir auf der anderen Seite natürlich beim VfL Wolfsburg, warum ist das denn nicht möglich? Ja, warum ist das nicht möglich? So eine Saison hast du zwischendurch immer, aber es ist ja jetzt auch eine Entwicklung, die immer mal wieder kam. 2017, 2018 letzte Mal Relegation, aber eigentlich würdest du dir ja bei einem Verein, der diese Möglichkeiten hat, schon eher denken, dass er eigentlich immer oben mitspielt.
Ja, also wie gesagt, der Kader ist dann irgendwie doch zu stark. Und Christian Eriksen hat jetzt doch mal eine ganz wichtige Rolle gespielt, war jetzt im Spiel gegen St. Pauli auch in allen Toren beteiligt. Solche Spieler bringen dann einfach zu viel Qualität rein, als dass du dann tatsächlich auch absteigst. Aber grundsätzlich ist so ein Kader nicht gemacht für den Abstiegskampf. Darum geht es dann nämlich ja auch. Ne? Dann ist es irgendwann der Abstiegskampf und du bist da gar nicht drauf vorbereitet und hast dir eine ganz andere Saison erhofft. Wolfsburg sowieso immer ein Kader, wo es, glaube ich, eher schwierig ist, in so einen Spirit reinzubekommen. Ich will jetzt da niemandem irgendwie Söldnertum vorwerfen, aber es ist jetzt natürlich nicht so der große Club mit der ganz großen Emotion drumherum, wobei diese Logo-Änderung hat jetzt schon nochmal irgendwie gezeigt, ist doch ein richtiger Fußballverein irgendwie. Und du sprichst Heidenheim an, die jetzt dann noch die Chance hatten, wobei ein Sieg hätte jetzt auch nichts geholfen, dann wären sie trotzdem abgestiegen. Und es war jetzt nochmal so, diese Magie des letzten Spieltages hat ihnen auch nicht in die Karten gespielt, weil sie früh zurücklagen, Wolfsburg hat früh geführt und dann wird es in den Köpfen irgendwann super schwer, daran zu glauben. Das kann auch anders verlaufen und ich habe das jetzt nämlich in der dritten Liga erlebt. Ich war in Ulm beim Spiel von Ulm gegen Essen, da ging es ja um den Aufstieg beziehungsweise um die Relegation. Essen im Fernduell mit Duisburg um Platz 3. Und da war die Dynamik eine ganz andere. Da geht Essen ganz früh in der ersten Minute in Führung und auf einmal glaubst du dran, dass es wirklich funktionieren kann. Dann gab es wechselnde Führungen und dann entsteht im Stadion irgendwie eine Energie und in der Mannschaft eine Energie, die kannst du sonst die ganze Saison nicht rekonstruieren oder herstellen. Das passiert nur an diesem letzten Spieltag, wenn alle parallel spielen und wirklich Sekundenentscheidungen auch getroffen werden müssen. Und das spielte jetzt in der ersten Liga Heidenheim so gar nicht in die Karten. Und dann, glaube ich, wird es in den Köpfen auch schwer. Von der Qualität her sind sie, glaube ich, mit das schwächste Team. Sie haben von der Moral gelebt, erst recht, als dann klar war, wir haben nichts mehr zu verlieren. Da ging ja nochmal diese Aufholjagd los, ne? Als dann Frank Schmidt auch damals sagte, eigentlich haben wir keine Chance mehr. Und sie sind, das hat er auch gesagt, mit Würde abgestiegen. Das sah man dann auch daran, dass die Mainzer Spalier gestanden haben dann nach dem Spiel.
Schöne Geste.
Das fand ich wirklich auch nochmal eine ganz tolle Atmosphäre. Und ich glaube, in Heidenheim bricht jetzt bei niemandem eine Welt zusammen, dass man nach 3 Jahren Bundesliga werden in der zweite Liga muss, oder?
Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Also ich denke, dass die, was heißt, damit vollkommen fein sind. Na, natürlich hätten sie gerne nochmal ein Bundesliga-Jahr mehr rangehangen, das ist ja keine Frage. Und das haben sie ja auch, ja klar, in diesem Prozess des, hey, wir haben ja eh nichts mehr zu verlieren, auch gezeigt. Aber die zweite Liga, die sind so gut aufgestellt, ja, die haushalten so gut. Das ist schon, da können sich viele große Vereine auch eine große Scheibe von abschneiden, ja, dass das wirtschaftlich auch alles gesund geführt wird, sodass es eben am Ende auch für jeden okay ist, wenn man in die zweite Liga absteigt. Aber nochmal, also 3 Jahre Bundesliga mit den Mitteln, die sie haben und die Moral und der Charakter, den diese Mannschaft zeigt, mit Frank Schmidt vorneweg, ja, also ein so großer Sympathisant, ja, also sympathischer Mensch. Das finde ich schon, das finde ich einfach toll. Die geben einfach ein gutes Beispiel ab, wie es funktionieren kann.
Und er macht ja noch ein Jahr weiter. Mhm. Und diese Frage stellt man sich auch beim FC St. Pauli. Auch da sehr emotionale Bilder nach Schlusspfiff, als dann klar war, wir steigen ab. Da lief dann T.S. Ullmann mit dieser emotionalen Vereinshymne. Alexander Blessin, der Trainer, saß dann auf der Tribüne bei seiner Familie. Und alle fragen sich ja, müssen wir jetzt da irgendwie einen Umbruch machen oder an ihm festhalten? Wie würdest du das einschätzen? Mit Blessin dann in der zweiten Liga wieder angreifen oder braucht es eine Änderung?
Ach Gott, also das könnte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so unbedingt bewerten und einschätzen. Am Ende, klar, kann man sich fragen, Mensch, 10 Spiele ohne Sieg, warum ging es nicht da irgendwie nochmal diesen Hebel umzulegen? Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt gar keine große Meinung zu, ob man jetzt mit Blessin weitermachen sollte oder nicht.
Ja, und du sprichst die 10 Spiele an, nur 29 geschossene Tore ist dann auch zum Beispiel auch eine Zahl, die dann belegt, so dann hast du es einfach nicht verdient, auch in der ersten Liga zu bleiben. Ja. Wolfsburg haben wir erwähnt, die Relegation steht jetzt noch aus, weil wir jetzt Sonntagmittag aufzeichnen, kennen wir den Gegner noch nicht. Das besprechen wir dann nachher nochmal mit einer anderen Kollegin, wenn wir dann wissen, wer aus der zweiten Liga die Möglichkeit für die Relegation bekommt. Wir blicken jetzt nochmal auf das Champions League Rennen, auch da dann die finale Entscheidung am Samstagnachmittag, dass der VfB Stuttgart als 4. deutscher Teilnehmer in die Champions League geht, obwohl der VfB nur 2-2 gespielt hat nach einer 2-0-Führung in Frankfurt. Aber weil Hoffenheim 0-4 in Gladbach unter Wahnsinn. Die Räder kommt, bleibt der VfB eben 4. Also das hat mich schon sehr überrascht.
Ja, das hätte man ja jetzt auch nicht so absehen können, weil die wiederum im Vergleich zum FC St. Pauli, die haben ja eigentlich jetzt auch zuletzt nicht viel liegen lassen. Ja, also waren, glaube ich, 5 oder 6 Spiele ungeschlagen. Und sie
haben gegen Gladbach gespielt, ne?
Und sie haben gegen Gladbach gespielt, also auch nicht den Verein, wo du denkst, okay, also da können sie jetzt mal richtig unter die Räder kommen. Vielleicht ist es dann genau das, dieser Druck, ja, den du hast, dann eben dieses Ziel noch zu erreichen, was ja für die Hoffenheimer auch immer noch ein großes Ziel ist. Sie haben bislang einmal Champions League gespielt. Das jetzt nochmal erreichen zu können, ist dann auch eine große Nummer für die TSG. Auf der anderen Seite muss ich aber auch beim VfB Stuttgart sagen, Mensch, also wenn du da 2-0 fühlst, hätte ich eigentlich auch gedacht, dass du das dann auch so über die Runde bringst und das dann durchaus klarer machst. Ich meine, aus Sendersicht und aus Übertragungssicht ist das für den Spannungsbogen vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, zumindest das, wenn man dann das Ergebnis auf dem Platz parallel noch nicht kennt. Ja,
aber das kennen sie ja.
Das
ja.
Das
sickerte ja wahrscheinlich durch, dass Hoffenheim in Gladbach untergeht und dann.
Das wussten die Stuttgarter. Ich meine jetzt tatsächlich aus unserer Sicht den Zuschauer ist das natürlich irgendwie auch noch so ein gewisser Spannungsbogen. Aber das hat mich dann doch erstaunt, dass sie diese 2-0-Führung nicht über die Zeit bringen.
War aber dann tatsächlich für Frankfurt vielleicht auch ganz schön. 2 Elfmetertore durch Johnny Burkhardt, für ihn dann auch nochmal irgendwie nach all dem Tamtam rund um Frankfurt. Da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Aber wir bleiben kurz beim VfB. Du hast eben gesagt, sie haben keine Chance im Pokalfinale. Das sehe ich total anders.
Ich finde einfach, dass die Bayern eine Wahnsinnsstärke mitbringen. Es hat gar nichts mit den Stuttgartern zu tun. Wir haben die ja jetzt auch gegen Freiburg gesehen und ich finde auch, was Sebastian Hoeneß da die letzten Jahre aufgebaut hat, wenn wir uns mal überlegen, dass er die aus dem Abstiegskampf da nach oben einmal zur Vizemeisterschaft in die Champions League geführt hat, jetzt wieder auch in die Champions League. Das ist schon groß, was Sebastian Hoeneß da leistet. Und dass es spannend werden kann, ja, aber ich glaube nicht, dass den Bayern dieser Pokalsieg zu nehmen ist.
Aber die Bayern stehen auch schon sehr unter Druck, ne? Denn wenn sie den Titel auch nicht holen, dann war es eine richtig mittelmäßige Saison.
Ist ja jetzt nicht so, als würden die das nicht gewohnt sein, dass sie Druck haben, ne? Also ich meine, das hatten wir oft genug, dass die Bayern dann zumindest eben dieses Double holen wollen.
Das stimmt. Aber ich halte da durchaus eine Überraschung für möglich, weil der VfB für mich eines der Teams ist, das in dieser Saison, glaube ich, am meisten zufrieden sein kann. Da ist ja eigentlich kein Ziel verfehlt worden. Mhm. Bisschen schade, dass es in der Europa League so früh rausging. Aber ansonsten ist natürlich jetzt, auch wenn sie das Pokalfinale nicht gewinnt, trotzdem eine super Saison. Und die können da so befreit und locker aufspielen. Und Bayern gegen Stuttgart waren immer schon schöne Duelle. Und auch schön, dass wir jetzt mal wirklich so ein Duell fast auf Augenhöhe im Pokalfinale haben. Also ich freue mich da sehr drauf. Werden wir ja zeigen bei uns im Ersten.
Ja.
Das Pokalfinale am Samstag. Hoffenheim, haben wir drüber gesprochen. Die haben es verzockt durch die Niederlage in Gladbach. Vielleicht aber auch schön für die Gladbacher nochmal versöhnlich mit so einem Ding aus der Saison rauszugehen. Denn das war ja wirklich auch eine, Entschuldigung für den Ausdruck, aber es war ja so eine Kacksaison. Ja,
tatsächlich. Da bin ich auch tatsächlich sehr gespannt, welche Lehren sie für die kommende Saison daraus ziehen, weil ich das auch sehr schade finde, dass dass so eine Mannschaft so eine Saison hinlegt, ne? Diese großen Traditionsmannschaften und auch für die Spannung der Liga, das hängt jetzt nicht unbedingt von Gladbach ab, aber ich meine einfach nur, diese Vereine willst du eigentlich auch weiter oben sehen. Ja.
Also da wird auch über ein paar Personalien diskutiert. Tabakovic hat jetzt auch getroffen gegen seinen Stammverein Hoffenheim. Er ist ja von Hoffenheim ausgeliehen. Hat offenbar keine Lust, in der kommenden Saison Champions League zu spielen mit seinem Stammverein. Wobei ja noch nicht klar ist, ob er dahin zurückgeht. Die Gespräche müssen jetzt noch stattfinden. Erstmal hofft er auf die WM mit Bosnien. Wenn er nicht zu schwer verletzt ist, dann muss er ausgewechselt werden. Und dann mal gucken, ob er nach Hoffenheim zurückgeht. Und ganz wichtig bei den Gladbachern, Tim Kleindienst ist zurück. Er hat
da ist er
4 Minuten gespielt.
Ja.
Reichen diese 4 Minuten für die WM?
Ich finde, es fehlt ihm, und du willst ja Spieler haben, die im Saft stehen, ja, und du möchtest eigentlich nicht die Spieler bei der WM haben, ich denke auch aus Trainersicht, die du erstmal noch aufbauen musst, ne, und deswegen, also definitiv nicht als
Startelf-Spieler
nicht. Startelf-Spieler nicht, genau.
Ja, ich habe da ja eine eigene Theorie, beziehungsweise wir haben da ja neulich hier auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, dass Tim Kleindienst einfach einen Stürmertyp verkörpert, den es sonst nicht gibt. Mhm. Er und Füllkrug sind zwei so, sage ich jetzt mal, Brecher. Die kannst du hinten in den letzten 2 Minuten nochmal reinwerfen, wenn es darum geht, vielleicht doch nochmal bei einer Ecke, bei einer Standardsituation irgendwie ein Kopfballtor reinzuwuchten und 3 Gegner mit ins Tor zu schieben.
Also
das können die anderen alle nicht.
Du würdest ihn mitnehmen.
Ob ich ihn jetzt mitnehmen würde, weiß ich nicht so genau, aber ich bin mir sicher, dass Nagelsmann einen von den beiden mitnimmt. Mhm. Deswegen auch die Verschiebung der Kaderbekanntgabe, weil er wahrscheinlich wirklich nochmal abwarten wollte. Kriegt der Kleindienst um ein paar Minuten, also ich meine, jetzt hat er 4 Minuten gespielt, das ist natürlich nicht ausschlaggebend, der wird natürlich die Fitness noch anders feststellen müssen, aber einer von den beiden wird dabei sein.
Aber auch da möchte ich nochmal ganz kurz sagen, ne? Also ich meine, wir diskutieren hier jetzt wie wild darüber, wie machst du es oder wie machst du es nicht und hast ja auch keine eindeutige Meinung, beispielsweise dazu, würdest du ihn mitnehmen, würdest du ihn nicht mitnehmen. Jetzt ist es aber auch für einen Bundestrainer, glaube ich, nicht einfach, diese Entscheidungen zu treffen, ne? Also auch gerade mit dieser verletzten Arie, die du in dieser Saison ja sowieso auch hattest. Ne? Angefangen bei Ter Stegen, der ist eh kein Thema mehr, aber auch ein Havertz, ein Musiala beispielsweise, ne? Wo du ja auch jetzt erstmal abwarten musst und abwarten musstest, vor allen Dingen, wie wird das alles? Also sich da genau immer auf alles festlegen, also diese Gespräche, die er da geführt hat, die stelle ich mir auch nicht so einfach vor und auch die Entscheidungen, die er jetzt treffen muss. Ne? Das ist von außen alles immer relativ einfach gesprochen, aber auch da wird ja viel im Konjunktiv gesprochen. Würdest du, könntest du, also insofern ich beneide ihn da auch nicht unbedingt um die Entscheidungen, die er da treffen muss.
Nee, und ich beneide ihn auch nicht darum, dass dann immer auch so viel durchsickert und ja. So. Das ist ja auch super nervig, ne? Dass dann irgendwie, da steht dann auf einmal was im Internet und so. Und er ist ja nicht dazu da, um uns immer mit Informationen zu versorgen. Er ist halt dazu da, um mit den Spielern zu kommunizieren. Das macht er auch und so ganz verhindern, dass dann da was durchsickert, kannst du nicht. Aber ich meine, dafür ist er auch Bundestrainer. Das weiß man, glaube ich, vorher, dass das ein Amt ist, wo viel auf einen einprasselt. Wobei, und er kann da eigentlich auch ganz gut mit umgehen.
Ja, ich finde aber schon, dass da wahnsinnig viel durchsickert, immer ehrlich gesagt. Also ich ja. Vielleicht erinnere ich mich jetzt auch.
Aber das kann man ihm ja nicht zum Vorwurf
nein,
machen.
Nein, natürlich nicht. Aber ich erinnere mich da jetzt vielleicht einfach nicht mehr dran. Aber ich habe das bei Löw beispielsweise in der Form gar nicht so im Kopf, dass da immer wieder so wahnsinnig viel durchgesickert ist. Also auch Dinge, die ja nun wirklich hochsensibel sind, wie dieses Neuer-Thema. Ne? Das ist dann schon erstaunlich. Das hat überhaupt nichts mit ihm zu tun. Er ist derjenige, der sich dann am Ende immer wieder in Situationen wiederfindet, wo er jetzt irgendwas erklären muss, worauf er selber vielleicht auch noch gar nicht die ganz große Antwort hat.
Ja, jetzt sind wir schon wieder bei der Nationalmannschaft.
Ja, okay.
Wir kehren nochmal zurück in die Bundesliga. Wir waren beim Rennen um die Champions League. Der VfB ist dabei. Hoffenheim geht in die Europa League, genauso wie Bayer Leverkusen, die 1-1 gegen den HSV gespielt haben. Finde ich am Ende eigentlich eine Saison, mit der man ja zufrieden sein kann in Leverkusen. Natürlich wollten sie in die Champions League, aber wenn du nochmal dir anguckst, was das für ein krasser Umbruch war, wie die Saison auch gestartet ist, sie sind europäisch dabei, das ist doch in Ordnung.
Ja, also Bayer Leverkusen ist für mich der Verein, der eigentlich immer den Anspruch auf die Champions League haben sollte und der auch so einen Umbruch dann auch sicherlich anders verkraften könnte. Aber die Saison ging ja schon mal mit einem Irrtum in der Trainerwahl los. Mit Kasper Jürmint haben sie dann jemanden gefunden, der das alles noch ganz gut aufgefangen hat. Da bin ich auch mal gespannt, wie es da weitergeht, ob es da weitergeht und ob es jetzt quasi nochmal den nächsten leichten Umbruch geben wird. Also da bin ich wirklich gespannt, wie sich Leverkusen aufstellt. Europa, sie sind in der Europa League. Ich finde auch, dass Leverkusen international spielen muss. Auch da sprechen wir wieder von den Möglichkeiten, die sie haben in Bezug auf Kaderstärke und monetären Mitteln. Aber ich glaube nicht, dass sie hochzufrieden sind mit dieser Saison.
Also Marc Flecken, der Torwart, hat gesagt, an Qualität fehlt es uns nicht im Kader. Es hängt mit Mentalität zusammen. Da ist dann die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Muss man dann bei der Spielerauswahl genauer hingucken? Wer hat Mentalität? Muss ein Trainer dafür sorgen, dass die Mentalität stimmt?
Ich finde, es ist ein Zusammenspiel aus beiden. Ich finde nicht, dass du diese Verantwortung einzig und allein auf den Trainer schieben solltest. Ne? Also der einzelne Spieler muss die entsprechende Mentalität mitbringen. Das ist eine Einstellungsfrage, das ist eine Charakterfrage und es ist sicherlich auch eine Führungsfrage. Aber es ist nicht an einer Person festzumachen. Und ich finde, entscheidend ist wirklich da, was bringt der Spieler mit? Ja, und dann musst du es entsprechend steuern. Aber ich finde nicht, dass du sowas nur am Trainer festmachen kannst.
Und ich glaube, Mentalität muss auch erst wachsen mit einem Team. Und wenn ein Team komplett neu zusammengestellt wurde, dauert es vielleicht auch ein bisschen länger, bis da ein Spirit, ein Teamgeist, Mentalität entstanden ist. Und deswegen, finde ich, kann man jetzt mit Platz 6 oder mit der Europa League wirklich erstmal zufrieden sein. Guck dir Leipzig an, denen hat das Jahr das Europa-Sabbatical auch ganz gut getan. Und es ist ja auch gar kein Sabbatical, denn wie gesagt, sie sind ja dabei. Europäisch dabei auch der SC Freiburg hat sich jetzt die Conference League gesichert durch das 4-1 gegen RB Leipzig. Freiburg also jetzt safe Siebter. Und sie haben ja noch die Chance, in die Champions League einzuziehen mit dem Europa League-Finale am Mittwoch gegen Aston Villa. Also das habe ich jetzt auch nicht kommen sehen, dass sie Leipzig so deutlich besiegen zu Hause. Ich dachte, vielleicht auch eher Schongang.
Ja, naja,
aber
genau.
Ne, sie haben in der Mitte genau. A11 gespielt.
Also Schongang ist das eine, ja, Schongang ist das eine. Das andere ist aber, also da auch noch so voll da zu sein, ne, und so deutlich diesen Sieg dann dahin zu legen, das finde ich ist wirklich Wahnsinn. Und ich stelle mir das auch für eine Mannschaft einfach nicht einfach vor, die es ja auch gar nicht gewohnt ist, auf dieser großen Bühne zu stehen, also zu wissen, okay, am Mittwoch spielen wir ein Finale. Wir sind im Finale der Europa League. Wir haben die Chance auf diesen großen Titel. Also auch da wären wir wieder beim Thema Mentalität. Da scheint sie ja wirklich zu stimmen. Ja? Mhm. Und da scheint ja wirklich jeder sein letztes Hemd geben zu wollen und eben nicht nur auf dieser großen Bühne, sondern auf der vermeintlich kleineren in Bezug darauf und zu sagen, hey, jetzt nochmal Bundesliga, wir haben die Chance auf die Conference League, wir wollen diese Chance nutzen und wir sind voll da. Ja. Und das, finde ich, ist schon echt, also Hut ab.
Wobei dieses 4-1, da muss man auch den Gegner noch mit reinrechnen, denn ich glaube, Leipzig war schon im Sommerurlaub. Wenn man sich ein paar Laufwerte anguckt, Leipzig ist 10 Kilometer weniger gelaufen als Freiburg und weniger auch als der normale Teamschnitt. Also man merkt, bei denen war vielleicht wirklich schon so ein bisschen die Luft raus. Für Freiburg war es dann die Generalprobe, die wirklich geglückt ist. Und so ist es natürlich die komfortabelste Situation, die du jetzt vor diesem Finale haben kannst. Du weißt, wir sind sicher dabei und wir können jetzt nochmal alles raushauen. Wir haben nichts zu verlieren in diesem Finale und wir können uns hier für den Club unsterblich machen. Ja. Glaubst du denn, da besteht eine Chance gegen Aston Villa? Das ist natürlich ein Top-Team aus der Premier League. Freiburg ist der klare Underdog.
Ja, genau. Und das ist es auch. Ne? Der SC Freiburg geht da ganz klar mit Außenseiterchancen rein, aber diese besonderen Momente, diese besonderen Gelegenheiten, die du dann hast, dir auch so einen Traum zu erfüllen, ne? Und dich unsterblich zu machen für einen Verein, das setzt dir auch wahnsinnig viel Energie frei, von der du nie weißt, was sie dann am Ende bewirkt. Also realistisch, mit Blick aufs Papier, Aston Villa hat die besten Chancen, die stehen hoch im Kurs zurecht, und trotzdem, wie gesagt, ist da eben immer diese Chance auf dieses Besondere und diese besondere Energie. Deswegen, ich gehe davon aus, dass Aston Villa den Titel holt, und traue aber den Freiburgern gleichzeitig diese Riesenüberraschung zu.
Ja, ich bin sehr gespannt, freue mich sehr auf dieses Finale. Wir kommen so langsam zum Ende und müssen noch ganz kurz eine Mannschaft erwähnen, die auch gerne europäisch spielen würde, aber sie tut's nicht. Eintracht Frankfurt, großes Chaos zuletzt. Wir haben sehr viel über den Trainer Albert Riera gesprochen, der jetzt sagte nach dem 2:2 gegen Stuttgart, ich bin der Richtige, um dieses Chaos aufzuräumen.
Genau.
Ja, so haben wir alle reagiert. Aber es ist doch im Prinzip auch mit dieser Geschichte mit Johnny Burkhardt alternativlos, als da wirklich jetzt nochmal Reset zu machen und einen neuen zu holen, oder?
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man mit ihm weitermacht. Ich wüsste auch gar nicht, wo man da anfangen soll. Ich finde auch tatsächlich sehr interessant, ich habe mir 2 Pressekonferenzen mit ihm angeschaut, um einfach mal so ein Gefühl für den auch zu bekommen. Ne? Und ich finde, dass er viel zu viele Dinge viel zu persönlich nimmt. Ja? Und dann frage ich mich, läuft das in anderen Ligen anders ab? Mhm. Ja, es geht sicherlich in einer Liga wie, keine Ahnung, woher kam er, Slowenien oder so?
Ja.
Glaub Slowenien, ne? Das da geht sicherlich ruhiger zu, ja. Aber es ist doch normal, dass du diese mediale Aufmerksamkeit hast und dass du auch als Trainer irgendwie damit umgehen musst. Und da finde ich, dass er ganz oft sehr unglücklich agiert und reagiert hat, viele Dinge sehr persönlich genommen hat, auch teilweise leicht aggressiv sogar schon reagiert hat, verbal, wo man sich so denkt, ja gut, also wenn du jetzt meinst, damit den Druck von der Mannschaft zu nehmen, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut funktioniert. Und dann frage ich mich auch, wie agiert er und interagiert er dann mit den Spielern, dass das teilweise offensichtlich auch nicht so glücklich gelaufen ist, wie zum Beispiel mit Johnny Burkhardt, wobei man das ja auch dann nicht irgendwie einseitig sehen sollte, ne? Weil auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch von anderer Seite nicht so vieles gut gelaufen. Zeigt aber am Ende nur, dass es einfach nicht passt, und ich finde, dass diese Trennung alternativlos ist.
Ja, ich finde ihn auch zu dünnhäutig und auch zu viele problematische Spielerverhältnisse, das lässt sich, glaube ich, nicht mehr kitten. Du kannst ja so sein als Trainer, dich mit der Presse anlegen und dich vor die Mannschaft stellen und den Fokus auf dich lenken, aber dann darfst du dich nicht auch noch mit der Mannschaft anlegen. Das ist dann einfach zu toxisch alles. Da empfehle ich auch nochmal ein Drittliga-Beispiel. Guckt euch mal Pele Wodic an mit Energie Cottbus, jetzt aufgestiegen in die zweite Liga. Das ist auch einer, der Woche für Woche Pressekonferenzen gibt, die quasi immer in irgendwelchen Highlights laufen. Also er sorgt immer für Schlagzeilen, aber es bezieht sich immer nur auf sich. Er nimmt die Mannschaft damit komplett irgendwie in den Windschatten und die hat die Ruhe, um aufzusteigen.
Aber ich finde, er geht mit einer anderen Lässigkeit damit um. Er geht auch mit Kritik, er geht da mit einem Ticken mehr Lässigkeit um. Ich meine, das war mit einer der ersten Trainer, die ich auch in meiner Funktion erlebt habe, damals bei Energie Cottbus. Mhm. Ich war viel bei Energie Cottbus früher. Und das ist auch ein sehr direkter, aber Riera hat da für mich nochmal ein anderes Niveau, wo du so denkst, oh, atme doch einmal durch.
Ja,
ist doch alles,
es kommt natürlich okay. Die Sprachbarriere noch dazu, da geht dann auch immer viel verloren, beziehungsweise entsteht dann vielleicht Reibung an Punkten, wo gar keine Reibung gewollt war, aber das spielt natürlich dann eine Rolle, ne? Wenn dann ein Trainer nicht die Sprache der Medien spricht, sondern...
Aber wenn ich mir überlege, dass bei Pep Guardiola damals auch eine Riesensprachbarriere war und er sich ja irgendwie dadurch auch so seinen geschützten Raum geschaffen hat, ja, und dann einfach auch gar nicht so richtig darauf eingegangen ist, dann denke ich mir so, machst du es doch lieber so. So, alles super, 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 super. Als wenn du da so drauf einsteigst und dich ja richtig anlegst, ne? Ob das jetzt auch ein Lothar Matthäus zuletzt war, ne? Dann soll er doch hier und bla bla bla. Oder eben mit den Medienleuten von den einzelnen Printmedien. Also das ist schon, ich finde, das hat schon ein spezielles Niveau erreicht.
Wo wir schon bei spanischen Trainern sind. Xabi Alonso zum FC Chelsea, ganz kleiner Exkurs nur.
Ja, okay.
Schon eine Überraschung. Ich hatte ihn eigentlich irgendwann in Liverpool erwartet, wie eigentlich alle. Und jetzt ist er halt in Chelsea. Sorgt dafür große Diskussionen, müsst ihr dann die englischen Podcasts hören. Wir machen jetzt ganz zum Schluss noch etwas, was ein bisschen vorausblickt. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet noch für dich, bevor ich dich entlasse in den nächsten Dienst.
Yeah.
Ein paar Sätze, die du dann gerne vervollständigen darfst mit einer spontanen Antwort. Okay, also hier kommen ein paar Prognosen von Esther Sedlacek.
Oh, na toll.
Der FC Bayern wird auch in den nächsten 5 Jahren deutscher Meister, außer in dem einen Jahr. Da geht der Titel an
Borussia Dortmund.
Okay, dann bleiben wir nochmal beim BVB. Nico Schlotterbeck und Borussia Dortmund werden in der kommenden Saison
weiterhin ein Team sein.
Du meinst also, Schlotterbeck bleibt beim BVB?
Schlotterbeck bleibt.
Der nächste Arbeitgeber von Sebastian Hoeneß ist?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich hoffe, dass er in der Bundesliga bleibt. Und dann käme für mich eigentlich nur der FC Bayern München in Frage.
Die Frage ist nur, wann.
Die Frage ist nur, wann, weil die haben gerade auch echt einen Top-Trainer.
Mhm. Wer keinen Top-Trainer hat, also weiß ich nicht, aber wir kommen zur Eintracht Frankfurt. Damit die Eintracht wieder zur Ruhe kommt, bräuchten sie einen Trainer wie? Sag nicht Sebastian Hoeneß,
nein,
der ist vergeben.
Nein, Sebastian, okay, boah, jetzt, ihr schneidet ja, ne? Warte mal, ich bin gerade am Überlegen.
Nichts geschnitten.
Ich bin gerade... Eintracht Frankfurt kann ich mir, also ich finde, Adi Hütter könnte wieder zurückkommen.
Ja, der Name ist tatsächlich da auch schon ein paar Mal gefallen, glaube ich.
Der bringt so eine Ruhe mit, finde ich.
Total.
Das würde sehr gut tun gerade.
Und war ja eine erfolgreiche Zeit eigentlich damals.
Ja, war eine erfolgreiche Zeit.
Die Traditionsvereine und früheren deutschen Meister Gladbach, HSV, Köln und Bremen sind nur knapp dem Abstieg entronnen. In der kommenden Saison wird es besonders schwer
für den HSV weiterhin und für den ersten FC Köln.
Und der FC Schalke in der ersten Liga sorgt dafür, dass
eine Traditionsmannschaft mehr in der Bundesliga unterwegs sein wird. Aber auch die werden gegen den Abstieg kämpfen.
Und jetzt der allerletzte Satz. Wenn am 19. Juli das WM-Finale abgepfiffen wird, dann
wird Deutschland nicht dabei sein. Das glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Nein.
Wie weit geht's?
Oh, ich habe immer gesagt Viertelfinale, aber dann kann ja diese Riesenhürde Frankreich kommen. Und Frankreich,
im Achtelfinale schon, oder?
Genau, im Achtelfinale. Ja. Und Frankreich mit Spanien, ich habe die beiden letztes Jahr in der Nations League gesehen. Boah, also was die für eine Qualität auf den Platz bringen, das ist unglaublich. Und Frankreich zu schlagen in der Verfassung, in der die deutsche Nationalmannschaft gerade ist, verglichen mit der Qualität, die die Franzosen mitbringen, puh, das wird eine ganz große Nummer. Und ich glaube einfach, dass für die deutsche Nationalmannschaft noch nicht reicht, das große Finale zu erreichen. Ich habe überhaupt nichts dagegen und würde mich immens freuen,
natürlich,
wenn wir sie dahin begleiten können. Aber ich halte es für nicht realistisch.
Aber Deutschland ist doch eine Turniermannschaft.
Genau, naja, das finde ich. Aber das ist ja auch so eine Diskussion, wo ich mir denke, worüber reden wir denn? Also sind das jetzt die Erfahrungswerte der letzten 50 Jahre? Ich würde sagen, du nimmst die jüngeren Erfahrungswerte und dann waren sie zumindest bei Weltmeisterschaften eben nicht mehr diese Turniermannschaft.
Und du wirst es, du hast es gerade angedeutet, hautnah begleiten. Du fliegst rüber zur WM und berichtest dann rund um die Spiele, rund um die deutsche Mannschaft. Da freuen wir uns sehr drauf.
Danke, ja, ich freue mich auch.
Und sind gespannt, ob Manuel Neuer dann zum Beispiel auch irgendwann mal vor deinem Mikro steht.
Und auf der Bank sitzt, nein.
Esther, vielen Dank für deine Expertise hier im Bundesliga-Podcast. Für dich geht es jetzt heute noch in die Fernsehsportschau und dann kurze Pause und dann WM.
Ich freue mich drauf.
Eine gute Zeit.
Danke, dass ich hier sein durfte in eurem gemütlichen Studio.
War schön mit dir.
Danke.
Und dann machen wir hier jetzt einen fliegenden Wechsel sozusagen. Issa Sedlacek raus und Luise Kropf rein. Hallo Luise, ich grüße dich.
Was für eine Einwechslung bzw. Auswechslung. Ich weiß nicht, ob das die Qualität dieses Podcasts nach oben hebt, aber ich gebe mein Bestes auf der Zielgeraden jetzt hier.
Ich bin mir sicher, die Qualität wird unverändert hoch bleiben.
Ja.
Wir müssen kurz erklären, dass jetzt natürlich nicht nur ein paar Sekunden vergangen sind zwischen diesem fliegenden Wechsel, sondern nachdem Esther rausgegangen ist, vergingen ein paar Stunden, in denen wir zusammen den letzten Spieltag der zweiten Liga uns angeguckt haben, über den wir jetzt sprechen wollen. Also das war tatsächlich, ich muss fast sagen, mit das krasseste oder spannendste, was ich seit vielen Jahren erlebt habe. Wir haben vorhin schon über das Drama in der dritten Liga auch so ein bisschen gesprochen. Da ging es ja schon sehr spannend zu, aber die zweite Liga war ja eigentlich klar, ne? Wegen der Konstellation oben punktgleiche Teams, unten noch ganz viele Teams in der Verlosung und es war wirklich bis zum Schluss spannend.
Weißt du was, ich habe Muskelkater in meinem Zeigefinger, damit habe ich nämlich immer beim Tabellenrechner in diesem Internet die ganzen Tore addiert und wieder abgezogen, um zu gucken, wie sich jetzt was verändert. Man musste da eine Menge klicken, aber am Ende kristallisierte sich ja heraus, dass es ja wie so oft dann um das eine Tor ging.
Und total.
Das war, ich fand es ein total krassen 34. Spieltag in der zweiten Liga.
Oben und unten ja auch, ne? Und selbst wir hatten irgendwie gefühlt 5 Monitore, da lief irgendwie Einzelspieler, die Konferenz, wir hatten da einen Tabellenrechner. Selbst das hat irgendwie nicht gereicht, um immer Klarheit zu haben, was muss eigentlich jetzt passieren? Ach so, jetzt ist Bielefeld wieder. Und also es war wirklich super krass. Wir fangen mal mit dem Aufstiegsrennen an.
Ja.
Und gucken mal vielleicht so ein bisschen auf diesen Verlauf. Also Elversberg und Paderborn, beide früh in Führung. Elversberg hat dann irgendwann keinen Zweifel mehr zugelassen. Und dann war klar, Elversberg steigt direkt auf in die Fußball-Bundesliga. Wir gratulieren dazu.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Es ging dann im Prinzip dann nur noch um den Relegationsplatz zwischen Paderborn und Hannover. Paderborn dann auch vorne und Hannover gegen Nürnberg, ein wildes Spiel. Ne? Erst hinten, dann vorne, dann Ausgleich, dann wieder vorne, dann Ausgleich, Nürnberg 3-3. Und irgendwie
relativ spät im Spiel auch der 3-3 Ausgleich der
und
Nürnberger.
Hannover brauchte wirklich auch nur dieses eine Tor und haben auch relativ lange noch gespielt, aber es reichte nicht. Das heißt, Paderborn geht in die Relegation gegen den VfL Wolfsburg.
Ja, bitter für Hannover natürlich, also offensichtlich. Ein Tor, also was das für Millimeter dann auch manchmal sind, die dir fehlen, und man hat es natürlich auch in den Gesichtern ablesen können, was das bedeutet hat, eben nicht die Chance zu haben, raufzugehen. Also ganz bitterer Nachmittag für alle, die es mit Hannover 96 halten.
Aber würdest du sagen, also du hast die zweite Liga ein bisschen intensiver beobachtet jetzt auch die ganze Saison, würdest du sagen, ist dann schon auch verdient, dass Elversberg aufsteigt und dass Paderborn auch die Chance hat?
Also, dass Elversberg aufsteigt, finde ich auf jeden Fall verdient. Die waren letztes Jahr schon ultra krass nah dran am Bundesliga-Aufstieg. Dass sie es dieses Jahr jetzt gepackt haben, finde ich verdient. Ich finde Paderborn und Hannover, ich finde, sie sind schon jetzt mein Empfinden nach, so wie ich sie verfolgt habe, habe jetzt Paderborn ein bisschen intensiver verfolgen dürfen als die Hannoveraner. Für mich waren sie so schon auf Augenhöhe unterwegs, muss ich sagen, was jetzt so Qualität angeht. Paderborn hat natürlich einen ultra jungen Kader gehabt. Ich hätte halt irgendwie jetzt am letzten Spieltag, meine Erwartungshaltung war, Paderborn bricht vielleicht unter diesem Druck in Anführungszeichen, den es ja dann auch gibt, wenn du hoch möchtest, bricht da vielleicht so ein bisschen weg, aber das haben sie eben nicht getan, und vielleicht ist es dann auch nicht so ein Druck gewesen, dass du so denkst, wir müssen jetzt. Ich glaube, dieser Druck lag dann doch eher bei Hannover, der Druck viel höher bei ihnen, auch hoch zu müssen vielleicht in Anführungszeichen, und bei Paderborn eben nicht, und das sind dann vielleicht auch diese kleinen, aber feinen Stellschrauben, die dir am Ende dann noch ein Relegationsspiel geben oder eben nicht. Und so grundsätzlich, um deine Frage einmal ganz kurz zu beantworten, für mich waren sie beide auf Augenhöhe und beide hätten es verdient gehabt, in die Relegation zu gehen.
Elversberg ist jetzt im Prinzip also in der Bundesliga das neue Heidenheim. Aber noch kleiner, ne? Das muss man wirklich mal berücksichtigen. Das ist ein ganz kleiner Standort. Da sind wir sehr gespannt, wie die sich in der Bundesliga präsentieren werden.
Warst du schon mal da?
Ich war schon mal da. Ich habe sie damals, als sie aus der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen sind, habe sie begleitet. Das ist da in der Nähe von Saarbrücken. Du fährst von der Autobahn ab, bist direkt im Stadion. Es ist ja auch ein ganz kleines Stadion, aber die haben da wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Nils Ole Boog, der neue Manager von Borussia Dortmund, hat das ja alles da mit aufgebaut. Aber klar, jetzt wird es nochmal eine Nummer herausfordernder in der Bundesliga. Sie sind natürlich Abstiegskandidat, damit können sie auch, glaube ich, gut leben. Ich glaube, sie könnten auch damit leben, wenn sie direkt wieder absteigen. Mhm. Aber das ist natürlich schon ein wildes Abenteuer jetzt, dass Elversberg dann auch über diese Jahre jetzt sich dann in die Bundesliga da gespielt hat. Und Paderborn kennen wir ja schon, also die waren ja schon mal Bundesliga. Ist. Auch die unheimlich gutes Scouting, haben immer ein gutes Auge für gute Nachwuchsspieler, auch aus der dritten Liga und so. Da bin ich mal gespannt, ob sie jetzt gegen Wolfsburg bestehen können. Wolfsburg kommt natürlich schon mit einem guten Gefühl jetzt in diese Relegation, weil die in den letzten Spielen eigentlich immer gepunktet haben. Wir haben vorhin mit Esther, habe ich auch ein bisschen über Wolfsburg gesprochen. Sie haben mit Christian Eriksen jetzt ja eigentlich auch einen richtigen Führungsspieler, der den Unterschied ausmachen kann. Und ich sehe natürlich Wolfsburg jetzt schon als Favorit.
Ja, sehe ich auch so. Das ist ja auch das Verhältnis in der Relegation Bundesliga und zweite Liga, dass der Bundesligist sich durchsetzt. Das ist so krass pro Bundesligist. Wenn wir uns die Paarungen aus den letzten Jahren angucken, ganz anders natürlich Verhältnis zweite Liga, dritte Liga. Kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber ja, ich sehe da auch Wolfsburg klar im Vorteil, auch einfach qualitativ die viel, viel besseren Spieler natürlich. Ne?
Das erste Spiel ist in Wolfsburg am Donnerstag. Mhm. Rückspiel dann in Paderborn.
Und weißt du, wo man das hören kann?
Bei uns in der App wahrscheinlich.
Ja,
sehr gut. Ja, das merke ich mir. Und wir blicken dann jetzt noch auf die Entscheidung im Tabellenkeller in der zweiten Liga. Auch da ja die Konstellation wirklich so, dass noch ganz viele Teams zittern mussten. Und dann war es irgendwie so, dass natürlich alle auf dieses Spiel Fürth gegen Düsseldorf geguckt haben. Dieses direkte Duell im Keller.
Ja.
Ganz frühe Führung für Fürth, dann auch schnell das 2-0 ausgerechnet. Beide Tore durch Felix Klaus.
Ja,
ich glaub, ausgerechnet, weil er eine Düsseldorfer Vergangenheit hat.
Ganz genau. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ist das zweite noch als Eigentor gewertet worden von Eguli von Düsseldorf. Ist aber auch egal, weil Felix Klaus ja auch eben ganz große Aktien drin hatte. Und ja, ist so ein ausgerechnet Moment gewesen. Auch ausgerechnet ein ganz frühes Tor, was du als Fürth natürlich dann auch in dem Moment brauchst. Zweite Minute ist ja das 1-0 gefallen. Und da hast du schon eine Stoßrichtung für den Nachmittag vorgegeben.
Mhm. Das ist das, was ich vorhin auch bei Esther meinte, dass wirklich diese Konstellation, alle spielen gleichzeitig und du kommst psychologisch in so einen Vorteilsmoment. Das gibt dir nochmal ganz neue Energie und Kräfte, dann wirklich es auch bis zum Ende zu bringen. Fürth dann wirklich auch mit dem 3-0. Dann zog man an Düsseldorf in der Tabelle ja auch vorbei. Mhm. Auf einmal wurde Bielefeld zum Faktor. Bielefeld war irgendwie, weil die hinten lagen, auf einmal direkt abgestiegen.
Mhm.
Hiefte sich dann aber ans rettende Ufer mit einem beeindruckenden Kantersieg gegen Hertha BSC, also wow, Chapeau, Bielefeld bleibt in der zweiten Liga und dann war es hinten wirklich so wahnsinnig eng, Braunschweig noch mit in der Verlosung, die auf Schalke zurücklagen, es ging wirklich um ein Tor, mit einem Tor wäre Düsseldorf an Fürth wieder vorbeigezogen, wäre in der Relegation gewesen, aber es blieb dann beim 3-0 und das Resultat ist, Fürth geht in die Relegation und Fortuna Düsseldorf steigt aus der zweiten Liga ab. Das ist total dramatisch für so einen riesengroßen Verein. Es war aber natürlich, wenn man sich die letzten Wochen anguckt, auch ein bisschen abzusehen.
Ja, schon. Also diese sehr, sehr schwierige Saison, sie fingen ja eigentlich schon bei der Kaderplanung an, muss man jetzt rückblickend sagen, zu Beginn der Saison ist oft noch gesagt worden, ja, wir haben einen guten Kader und so weiter und so fort, aber es kristallisierte sich halt eben im Laufe der Saison doch sehr deutlich heraus, dass der Kader qualitativ, vielleicht individuell betrachtet bei den Spielern, schon auch Qualität eben hat, aber das große Problem, weil der Fortuna in dieser Saison war, und das ist auch kein neues Problem, sie haben immer wahnsinnig viel mit Verletzungen zu tun gehabt. Und was halt in dieser Saison noch ganz krass mit dazu kam und auch heute ein schwerer Faktor für die Fortuna war, erstmal ganz wenig Tore nur geschossen und wenn jemand die Tore geschossen hat, war es eben Cedric Itten. Die Lebensversicherung der Fortuna in dieser Saison heute, also am Sonntag im Spiel gegen Greuther Fürth, war er eben nicht mit dabei, weil er die fünfte gelbe Karte absitzen musste und das hat schon gefehlt.
Ja, und da kann man vielleicht dem Trainer einen Vorwurf machen. Cedric Itten am vergangenen Wochenende ja mit einem Doppelpack, glaube ich. Mhm. So, und dann hat er die gelbe Karte gehabt. Dann muss man ihn eigentlich rausnehmen.
Ja.
Weil man kennt ja diese Gefahr. Du brauchst diesen Spieler und ihn dann nicht rausgenommen zu haben, dann kassiert er die gelbe Karte und fehlt eben, weil es ging wirklich um ein Tor. Vielleicht wäre er derjenige gewesen, der heute dieses eine Tor gemacht hätte. Das ist natürlich sehr im Konjunktiv.
Ja, klar.
Aber naja.
Ich weiß nicht, ob man da Alexander Ende einen großen Vorwurf machen kann, weil der Cedric Itten, der hat schon länger, meine ich zumindest so abgespeichert zu haben, diese vierte Gelbe mit sich rumgeschleppt, ist da sehr diszipliniert und professionell mit umgegangen, auch mit dem Wissen, man braucht mir hier noch bei der Fortuna. Und hat ja dann im Spiel gegen die Elversberger die besagte fünfte kassiert. Aber auch, das sind dann auch eben die Kleinigkeiten, die entscheiden, weil er weggerutscht ist auf diesem seifigen Rasen in Düsseldorf und dann eben faul gespielt hat. Das war gar nicht so seine Intention, da so reinzugehen, aber ist halt eben weggerutscht auf dem Rasen und hat dann zack die fünfte gesehen. Ich glaube, normalerweise hätte er das so sehr kontrolliert dann auch runtergespielt, diese Partie. Und so sind es dann halt eben diese Zentimeter, die dir nicht nur bei den Stollen fehlen, dass du vielleicht dann nicht wegrutscht, sondern ja auch eben dann im Saisonendspurt in den letzten Sekunden, die dafür sorgen, dass du dann runtergehst. Ne? Ist natürlich echt bitter für die Fortuna. Weil, und das nur noch einmal kurz erwähnt, zwei Sachen. Fortuna Düsseldorf hat ja dieses Projekt Fortuna für alle. Damit wollte man jetzt so ganz grob gesagt große Sponsoren auch an den Verein binden, sollte Freikarten geben im Stadion bei den Heimspielen. Das sollte immer wieder erhöht werden, diese Freispieleanzahl. Jetzt in der dritten Liga wird man das Projekt nicht fortführen können, weil dafür einfach die
Kohle. Aus finanziellen Gründen.
Ganz genau. Plus, was auch noch eine ganz, ganz große Herausforderung für die Fortuna jetzt in Liga 3 wird, ist, dass einfach auch, müssen wir wieder zurückgehen, letzter Sommer, Kaderplanung, ganz viele Spieler gar keinen Vertrag für die dritte Liga haben. Also da gibt es viel Arbeit für Sven Mislintat jetzt natürlich. Alexander Inde, der Trainer der Fortuna, hat ja einen Vertrag bis 28 bekommen. Ich würde das einfach auch jetzt mal so deuten, dass er ja mit der Fortuna in Liga 3 dann nochmal angreifen wird. Aber das ist ganz viel Zeug, was auf die Fortuna jetzt zukommt. Und Alex Inde ist ja dann jetzt quasi auch doppelt abgestiegen. Er war ja vorher Trainer bei Münster, die sind ja schon runtergegangen und jetzt eben mit der Fortuna nicht so ein schönes Ende einer Saison.
Also ja, diese Nummer mit Cedric Itten, das ist eine Kleinigkeit, das ist ein Detail. Das war wirklich jetzt nicht ausschlaggebend dafür, dass Düsseldorf abgestiegen ist. Ja. Dafür gibt es viele Gründe.
Ja.
Was mich positiv stimmt, ist, diesen Absturz hat die Fortuna ja schon mal gehabt. Sie waren ja schon mal in die Niederung abgestürzt, haben sich wieder rausgearbeitet. Mhm. Und sie haben halt diese Wucht mit dem Publikum. Das ist dann nächstes Jahr ein Stadion, da passen ja 50.000 Leute rein, würde mich nicht wundern, wenn die einen Zuschauerschnitt von 40.000 haben in der dritten Liga. Das wäre Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie, die Fans müssen das natürlich auch erstmal verdauen und müssen sich dann darauf einlassen und dann hast du aber vielleicht schon die Chance, vielleicht direkt wieder hochzugehen, denn Düsseldorf ist mit Sicherheit vom Potenzial her dann das stärkste Team in der dritten Liga in der kommenden Saison. Und dann geht es noch darum, in der Relegation, wer bleibt oder wer muss in die dritte Liga runter. Also Fürth dann gegen Rot-Weiß Essen. Das ist das Relegationsduell zwischen zweiter und dritter Liga. Fürth natürlich total happy, dass sie jetzt diesen Platz dann noch bekommen haben.
Ja, sensationell gewesen, das Spiel gegen die Fortuna, das muss man auch nochmal sagen. Also die haben das herausragend gemacht.
Ja, haben natürlich auch mit dem Torschützenkönig Futkoy da auch eine Lebensversicherung, der auch getroffen hat.
Ja.
Rot-Weiß Essen kommt aber mit der gleichen Energie in diese Relegation, weil sie eben auch last minute dann noch den Sprung auf Platz 3 geschafft haben. Also das wird eine hochspannende Relegation. Das erste Spiel ist in Essen und dann geht's nach Fürth. Was ist deine Prognose? Wem traust du da mehr zu? Schwer, ne?
Ja, ich finde es ultra schwer. Ich sage jetzt einfach mal Rot-Weiß Essen.
Habe ich auch im Gefühl, dass die das schaffen, weil Fürth natürlich grundsätzlich eher eine schwierige Saison hinter sich hat. Das ist dann so, wenn du dann zwar noch glücklich in die Relegation kommst, aber irgendwas scheint da ja dann doch nicht so richtig gut zu funktionieren. Und Essen hat einen brutal starken Kader, einen qualitativ breit aufgestellten Kader. Sie kassieren zu viele Gegentore, aber sind offensiv sehr gefährlich. Ihnen fehlen auch ein paar verletzte Schlüsselspieler. Klaus Gjasula spielt bei Rot-Weiß Essen. Der ewige Gjasula.
Ja, okay.
Ist aber verletzt, kann in der Relegation nicht spielen, wird ihnen sehr fehlen. Trotzdem halte ich es für möglich, dass RWE da das schafft. Auch das werden wir alles hier bei der Sportschau genauestens verfolgen. Nach der Relegation, dieser Hinweis sei noch gestattet, gibt es dann nochmal eine Sonderfolge vom Bundesliga-Update, also nach der Bundesliga-Relegation zwischen Paderborn und dem VfL Wolfsburg. Und dann machen wir eine kleine Pause. Und dann, Luise, hören wir beiden uns ja auch bei einer gewissen Fußball-Weltmeisterschaft
wieder. Stimmt, es gibt ja noch Fußball nach dem Fußball.
Ich hörte eben von Issa Selacek, dass jetzt Deutschland nicht zwingend der Top-Favorit ist bei der WM. Wie siehst denn du das?
Ich würde ihr niemals widersprechen.
Ja, also ich habe ja behauptet, Deutschland ist eine Turniermannschaft und je nachdem, wie die anderen so drauf sind, geht es vielleicht ja noch
weit.
I will
mark your words, weil wir hören uns ja dann wieder und dann hau ich dir das vielleicht um die Ohren.
Ganz genau. Es gibt dann zur Fußball-Weltmeisterschaft auf diesem Kanal, wo ihr immer die Bundesliga verfolgt, dann eben einen täglichen WM-Podcast, wo wir euch dann mit den wichtigsten Infos und mit Informationen aus dem deutschen Lager auch versorgen werden. Das werden Nachtschichten, denn die Spiele sind nachts. Wir versuchen dann immer morgens früh euch mit allem Wichtigen zu versorgen und freuen uns drauf und sind gespannt, wie weit es dann geht für die deutsche Mannschaft.
Ich freue mich auch.
Ich freue mich sehr drauf. Das war die Bundesliga-Saison 25-26 und die Zweitligasaison. Wie gesagt, eine Relegationsfolge gibt es noch. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns treu, genießt die kurze Pause und dann sehen wir uns und hören wir uns bei der WM. Bis bald.
Tschüssli.